Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Aha, so soll das. Willkommen zurück. Bienvenue chez nous. Die einzig wahre Frau Wollner ist wieder da.
Bonjour, merci, au revoir, salut, fromage und chocolat. Das sind die Worte, die meine zweieinhalbjährige Reisebegleitung nach zweieinhalb Wochen Französisch heute Morgen im Kinderladen gesagt hat.
Ich wollte gerade schon sagen, no pressure, aber also unterhalb einer Urlaubsgeschichte mit toten Pferden, die du persönlich in Hogwarts Zugbrückenpfeiler eingemauert hast, machen wir es hier nicht mehr. Was habt ihr Wildes erlebt in Frankreich?
So wild war es diesmal nicht, allerdings haben wir dreimal einen Streik am eigenen Leib erfahren. Hinflug, da haben die Franzosen gestreikt, da waren 70% aller Flüge gestrichen, unserer ging. Die Tankanekdote habe ich ja letzte Woche schon zum Besten gegeben. Das hat sich dann noch insofern kulminiert, als dass ich Angst hatte, nicht mehr wegzukommen und wirklich an jede Tankstelle rechts rangefahren bin.
Überall
und
so ein Liter.
Überall so ein Liter, aber auch absolut gerechtfertigt, denn irgendwann durfte man nur noch 30 Liter tanken und auch nicht mehr Kanister voll machen. Und dann gestern, also am 27., wir wissen alle, was gestern war, der große Streik. Und der einzige Flughafen in Deutschland, der offen hatte, war der BER. Und wir hatten noch nie so schnell unser Gepäck.
So, ein kleines bisschen Glück darf man ja auch mal haben. Dann lass uns von da aus, von eurer glücklichen, heilen Rückkehr direkt schnell zur Sache kommen. Wir haben heute nämlich zwei großartige Gäste, mit denen wir hier viel schöne Zeit verbringen wollen. Zum einen Filmemacherin Sophie Lindenbaum, deren Spielfilmdebüt The Ordinaries diesen Donnerstag startet. Und zum anderen begrüßen wir Lars Eidinger, über den die Doku Sein oder Nichtsein ja seit Donnerstag schon im Kino ist, hatte ich euch Ende der letzten Folge schon darauf hingewiesen und deshalb fangen wir damit jetzt auch an.
Er war jung, er war naiv, aber er war ungeheuer neugierig und er war ungeheuer auf der Suche. Also der war wirklich ein freundlicher, bescheidener und das wird man jetzt vielleicht fast gar nicht mehr glauben, sehr zurückhaltender. Junger Mann, der sich da mit großer Freude eingebracht hat. Ich glaube, der hatte unheimliche Lust zu spielen und hat genossen, das im Seminar noch so frei und unbeschwert tun zu dürfen.
Das klingt schon wenig, nachdem Lars Eidinger, wie ihn sicher viele von euch heute wahrnehmen, wenn dieser Dozent der Schauspielschule Ernst Busch über den ganz jungen Schüler Lars spricht, da war noch nichts von extrovertiert und von sich darstellen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, auf Bühnen, in Filmen, am DJ-Pult, als Fotograf oder zweifelhafter Designer. Auch die Bilder, die Dokumentarfilmer Rainer Holzema in seinem Film zeigt, wirken hier wie aus so einem anderen Lars Eidinger-Leben importiert.
Du kennst ja so ein bisschen mein gespaltenes Verhältnis zu Herrn Eidinger. Ich habe ihn tatsächlich ganz am Anfang seiner Karriere mal selber interviewt zu Alle anderen, dem Überraschungserfolg auf der Berlinale.
Von Maren Ade.
Von Maren Ade, ich sage nur Ingwer, Knolle etc. Und da war er tatsächlich noch total schüchtern und zurückhaltend, ist wirklich in diesem Sessel, in dem wir, in diesem Lounge-Sessel, fast versunken und hatte eine Ehrfurcht, also auch, also nicht vor mir, weil das wäre auch damals Quatsch gewesen, aber da, und danach ging es mit ihm, finde ich, so ein bisschen bergab. Ich habe ihn einfach über, ich kann ihn wirklich einfach nicht mehr sehen. Und sag's deswegen auch gerne mit deinen Worten, welche Doku ist das hier?
Es ist zum Glück keine, die jetzt bloß aus irgendwelchem Archivmaterial zusammengetragen wurde. Das hätte mich sehr gelangweilt, weil ich dafür zu viel über Lars weiß und das vermutlich auch einigermaßen vielen von euch so gehen würde. Stattdessen hat Rainer Holzema ihn hier begleitet auf seinem Weg nach Salzburg, wo Lars ja 2021 und 22 den Jedermann gespielt hat und ist quasi ab Tag 1 der Proben mit dabei. Das ist so das Kernstück dieser Doku und das ist auch wirklich das Besondere, einem wie Lars beim Arbeiten zugucken zu können, also beim Spielen, bei den Kostümproben, in der Maske, wie da so ein Ablauf an so einer gigantischen Bühne wie der in Salzburg ist. Also wirklich ein tolles Workpiece.
Was ich selbst aus der Entfernung in Frankreich gehört habe, ohne diesen Film gesehen zu haben, es gibt diesen viel diskutierten Ausraster, den er da wohl an der Bühne hatte. Dadurch, dass ich es nicht gesehen habe, muss ich dich jetzt fragen, was war da los?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen des Pudels Kern, in Goethes Worten ausgedrückt und hat selbst mich beeindruckt. Ich will da aber an der Stelle wirklich nicht zu viel spoilern. Lars hatte bei den Proben zum Jedermann einen, und das nenne ich jetzt so, einen Kinski-Moment. Da können sich sicherlich die meisten von euch was drunter vorstellen, weil viele von euch diesen berühmten Ausraster von Klaus Kinski am Set von Werner Herzogs Fitzcarraldo kennen.
Mach deine eigenen Sachen, du Arschloch! Na, pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du! Ich sage noch nicht zu Ende, du dumme Sau! Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Ja. Na, quatsch mich nicht an!
Ja, minutenlang war der damals ausgerastet, weil ihm weiß der Geier, was nicht gepasst hatte am Set mitten im Dschungel. Übrigens ganz einfach auf YouTube zu finden, falls ihr das nicht kennt, unbedingt angucken. Und sowas in der Art hatte Lars Eidinger jetzt bei den Proben?
Ähnlich zumindest, ja. Und das, obwohl Rainer Holzemers Kamera ja die ganze Zeit mitgelaufen ist und sie haben es auch komplett in dieser Doku drin gelassen, wie Lars da austickt. Wobei es hier vielleicht im Gegensatz zu Kinski damals einen wirklich klaren Grund gibt und ich den Grund auch verstehen konnte. Vielleicht nicht, dass er da so ausrastet in dem Moment, aber dass das, was da vorher passiert war für einen Schauspieler mitten in einer wirklich schweren Szene, wenn man die probt, dass das nicht schön ist, was da passiert in dem Moment, das konnte ich nachvollziehen. Ich habe natürlich auch mit Lars drüber gesprochen und seine Erklärung der Situation, die hat mich dann doch sehr, sehr überrascht. Wir biegen kurz ab an dieser Stelle, weil es ein langes Gespräch mit ihm war, wir vieles beredet haben und einige von euch wahrscheinlich auch, die Fans sind, seit Donnerstag schon drin waren. Wenn noch nicht, dann geht gerne jetzt in Lars Eidinger sein oder nicht sein, so heißt der Film. Es ist ein aktives Porträt mit, wie gesagt, vielen Szenen, die ihn bei der Arbeit zeigen, auf, hinter, neben der Bühne in Salzburg, natürlich auch der Schaubühne hier in Berlin, wo er groß geworden ist und ja auch immer noch spielt. Filmdreharbeiten gibt's auch zu sehen und dazu natürlich auch ein paar Talks mit wichtigen Wegbegleitern der letzten 20, 25 Jahre. Getroffen haben wir uns vorletzten Montagvormittag. Ich war irgendwie unfit. Es wurde dann aber nach und nach deutlich besser.
Kennst du das, wenn man sich irgendwie so fahrig fühlt?
Ja.
Das ist so ein, ich hasse das, weil das körperlich so ein beschissenes Gefühl ist. Ich mag das nicht. Wenn man so quasi im ganzen Körper restless legs hat. Mhm. Trotzdem reden wir jetzt nicht über mich, sondern über dich.
Ja, aber manchmal denke ich, ich habe das auch ab und zu und dann, mir fällt dann immer ein, diese Theorie der Native Americans, die gesagt haben, du bist nur so schnell, wie dein Pferd reiten kann, also deine Seele braucht so lange. Mhm. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, so, ich überhole mich da so selbst und das dauert dann eine Weile, bis ich wieder bei mir ankomme.
Ja.
Das, dann, so ein Gefühl habe ich manchmal, weißt du, dass man, zum Beispiel fliege ich eigentlich gar nicht mehr und der Zug tut mir viel besser. Ich bin durch dieses Fliegen damals so, da habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe meine Seele nie wieder wahrscheinlich.
Ja, als wenn du schon so durch unterschiedliche, also durch die Zeitzonen, die irgendwo zurückgelassen hast und wann soll die eigentlich hinterherkommen?
Ja, ja.
Lars Eidinger ist wieder zu Gast in Eine Stunde Film. So schön, dass das immer wieder klappt mit uns beiden.
Ja, ich freue mich wirklich auch. Du, sehr vertraut.
Hast gestern Abend noch auf der Bühne gestanden mit etwas sehr Vertrautem, mit dem Hamlet, den du immer wieder mal aus dir rauslässt, wo ich mich schon gefragt habe, ist der so ein Wegbegleiter geworden, dass du dem auch immer wieder mal Raum verschaffen musst, dass der immer mal wieder auch raus muss aus dir?
Ja, das ist wirklich ein Teil von mir. Also ich sage ja auch in der Dokumentation, dass ich das Gefühl habe, in den Rollen oft näher oder mehr bei mir zu sein als jetzt so im Alltag. Und bei Hamlet, allein die Frage, die ja auch der Titel ist, der Untertitel, sein oder nicht sein, sich die zu stellen als Repräsentant und auf der Bühne zu stehen vor einem Publikum und sich tatsächlich zu fragen, sein oder nicht sein, was ja so die essentiellste Frage ist, die man sich stellen darf, kann. Da habe ich das Gefühl, da bin ich immer ganz bei mir oder bei dem, um was es eigentlich geht, wie so, als wenn man sich der Essenz aussetzt oder dem Kern.
Ist es auch der Rückzug in was Bekanntes in dem Moment?
Ja, das auch. Also das ist natürlich so von der Inszenierung, in der Häufigkeit, in der wir es jetzt gespielt haben, irgendwann setzt dann so ein Grad an Virtuosität ein, weil man völlig frei ist. Also weil man merkt, ich muss mich überhaupt nicht mehr irgendwo dran festhalten an irgendeinem Gerüst oder ich habe es so durchdrungen, so inhaltlich und trotzdem entdecke ich ja immer wieder Neues, aber ich habe es so durchdrungen, dass mir da gar nichts passieren kann, weil ich einfach inhaltlich auf der Höhe bin. Also ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, weil der Begriff des Eitlen, ja, oder Eitelkeit, was ja oft so ein Vorwurf ist an Schauspieler, Schauspielerinnen. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist, wenn es bedeutungslos wird. Also ich nehme das auch manchmal wahr, so bei Mitspielern, Mitspielerinnen, die dann so was Manieriertes machen oder wo ich so merke, da ist keine Bedeutung dahinter, das ist leer, das ist sinnfrei, ja. Dann wird es halt eitel. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich versuche immer, oder in diesen Vorstellungen ist alles ganz im Gegenteil wahnsinnig aufgeladen mit Bedeutung. Und deswegen gefällt mir auch dieser stehende Begriff, die Bretter, die die Welt bedeuten. Gar nicht nur, weil auf der ersten Ebene heißt es natürlich einfach, das sind die Bretter und die meinen die Welt. Aber was damit auch gemeint ist, ist, es geht immer um alles. Es ist so, es geht immer um Leben und Tod und es geht immer um Dasein. Was meint es eigentlich? So, der erste Satz bei Hamlet ist ja wie so eine Überschrift, wie in jedem anderen Stück auch. Der erste Satz ist meistens die Überschrift des Stücks oder das große Thema, was vorgegeben wird. Und der erste Satz bei Hamlet ist, wer da? So, und dann betritt der neue, moderne Mensch die Bühne. Und dann wird der sich hinterfragt so, und der zweifelt und zögert und der sich aber die große Frage stellt, sein oder nicht sein.
Dann lass uns jetzt schon bei genau dieser existenziellen Frage bleiben, beim Hamlet und beim Shakespeare und bei auch dem Untertitel des Films jetzt, weil ich mich mit der Frage auch nochmal in dem Zusammenhang viel auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, ist es aber nicht weg von der reinen existenzialistischen Frage, bezogen auf den darstellenden Künstler, der du bist, anders als beim bildenden Künstler, der ein Bild malt, es irgendwo hinhängen kann und es dem Publikum überlässt, was dann damit tut, was es will. Ist es nicht bei einem darstellenden Künstler am Ende vielmehr die Frage, oder nicht die Frage, sondern das Schicksal, sein und nicht sein? Weil bei euch genau das in dem Augenblick passiert, wenn ihr spielt. Du musst ja jemand sein in dem Augenblick, kannst aber nicht sein, weil du ja nun mal derjenige nicht bist. Es ist dir ja nicht möglich, Hamlet zu sein. Du bist ja immer noch Lars Eidinger, der Hamlet ist.
Ja.
Oder wer auch immer, Richard der Dritte oder irgendeine deiner unzähligen Filmrollen. Also ist es für mich, läuft es eher hinaus auf sein und zur selben Zeit nicht sein.
Ja. Ja, absolut. Ich habe neulich, es gibt so ein, weil du gerade fragst, ob das in der bildenden Kunst anders wäre. Ich habe ein Zitat gelesen von Julian Schnabel, der gesagt hat, meine Bilder sind eigentlich total bedeutungslos. Die werden erst bedeutsam in dem Moment, wo sie jemand anschaut. Mhm. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, so dass ich mich ja auch zur Verfügung stelle, ja, und trotzdem auch immer anwesend bin. Also ich würde nie sagen, dass der Lars Eidinger, der den Hamlet spielt, an irgendeinem Punkt verschwindet, sondern im Gegenteil, er wird wahrscheinlich sogar sichtbarer. Und das finde ich eigentlich so die größte Erkenntnis, die ich so im Zusammenhang mit Schauspielerei hatte, dass es, also sich finden, indem man sich verliert, ja. Und dass es halt genau nicht um eine Verwandlung geht, sondern eigentlich eher um eine Metamorphose, ja, dass man sich verpuppt, ja, in der Rolle und dass man plötzlich als Schmetterling aus dieser Puppe kommt. Also dass man und der Schmetterling ist halt immer noch die gleiche Kreatur wie die Raupe, aber der Schmetterling kann fliegen.
Ja.
Und so fühlt sich das bei mir an, wenn ich spiele.
Ja, und wenn das nicht so wäre, würde es ja auch bedeuten, dass es für jede Figur, die man spielen kann, eine Blaupause gäbe und jeder darstellende Künstler hätte diese Figur genau so zu spielen. Hm. Aber das findet ja nicht statt.
Nee, genau. So. Und deswegen macht es ja auch Sinn, Hamlet immer wieder zu spielen. Weil sonst sagt man, okay, ist jetzt einmal interpretiert worden. Und
genau,
fertig. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es jedes Mal eine komplett andere Veranstaltung ist und dass es immer zwingt und unbedingt mit dem Darsteller verbunden ist oder der Darstellerin.
Ja. Was hat dich anknüpfend daran dazu bewogen, dich jetzt für Rainer Holzhammers Kamera zu öffnen? Ich habe ein bisschen überlegt, ob das vielleicht auch die tollen Filme gewesen sind, unter anderem über Anton Corbijn, die er gemacht hat, oder auch...
Ja, also die waren auf jeden Fall überzeugend dann für mich. Also es kam die Anfrage, ich kannte Rainer Holzhammer nicht, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir erstmal die Filme an, die er gemacht hat. Dann habe ich, der erste Film, den ich gesehen habe, war der über Jürgen Teller. Dann habe ich den über William Eggleston gesehen, dann Martin Margiela und Dries van Noten. Und ja, dann habe ich gedacht, das würde mich interessieren, dem zu begegnen, einfach weil ich die Art, wie er schaut und wie er jemanden zeigt, sehr als sehr offen und zugewandt empfunden habe und sehr, also nicht wertend, so ich habe den gerne an meiner Seite oder ich bin gerne mit ihm zusammen und wir haben auch unabhängig von der Dokumentation viel Zeit miteinander verbracht oder wir schreiben uns auch jetzt regelmäßig einfach, dass wir uns freuen, uns wiederzusehen und Zeit miteinander zu verbringen. Man begegnet sich da tatsächlich, ja.
Geht auch wahrscheinlich gar nicht anders für jemanden, der ja permanent unter Beobachtung auch von Menschen steht, von denen man sich vielleicht gar nicht gerne beobachten, bewerten, beurteilen lassen möchte.
Ja, das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, ja. Ich habe einfach auch gemerkt, jetzt nochmal in der Arbeit mit Rainer, dass die schlimmsten Momente tatsächlich die waren, wo er nicht geschaut hat. Also, weil man ja immer denken würde, war es nicht belastend, dass da die ganze Zeit eine Kamera dabei ist. Belastend war immer der Moment, wo ich gesehen habe, er packt sie jetzt weg. So.
Okay.
Das ist so, als wenn es dann eigentlich gar nicht passiert. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, warum ich überhaupt auf eine Bühne gehe oder warum ich Filme mache, weil ich das Gefühl habe, ich bin dann eigentlich erst anwesend oder da oder in dem Moment, wo das gesehen wird, passiert es.
Mhm.
Und interessanterweise ist das auch eine der letzten Situationen in Hamlet, wo Hamlet Horat zu seinem besten Freund sagt, du musst meine Geschichte erzählen. Du musst die so erzählen, wie sie war, weil sonst wird sie vergessen oder sonst wird sie falsch erinnert. Ja? Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Ehrgeiz oder ein Anspruch, dass ich gedacht habe, ich würde gerne zeigen, wie ein Schauspieler arbeitet. Mhm. Ja? Und ich habe auch immer das Gefühl, generell ist es ja so in der Kunst, man geht ja tatsächlich in ein Theater, um sich selbst zu begegnen und nicht den SchauspielerInnen, sondern man will eigentlich in den Spiegel schauen. So. Und als Darsteller habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich das gleiche Bedürfnis auch habe. Ich empfinde mich nicht als Spiegel, sondern ich benutze wiederum die Zuschauerin als Spiegel. Und am Ende guckt der Spiegel in den Spiegel. Und das finde ich eigentlich so als Phänomen total irre. Ja.
Ist das für dich wie so ein Aufmerksamkeitsdeal, den du in dem Augenblick mit jedwedem Publikum eingehst, dass du sagst, ihr kriegt meine volle Aufmerksamkeit, ich will die aber auch in dem Augenblick zurückhaben? Ich frage das ganz explizit, weil ich habe dich im Hamlet gesehen, in der Schaubühne mehrfach, genau wie Richard III. Und war bei einer Vorstellung dabei, wo bei einer Frau, die auch noch unangenehmerweise nicht weit von mir weg saß, vielleicht so 2 Reihen, 8 Plätze, ein Telefon geklingelt hat. Und du das Stück unterbrochen hast an der Stelle und mit ihr quasi auch in so einen Aufmerksamkeitsdialog gegangen bist. Und es ja nun mal, das habe ich eben schon in der Filmbesprechung gesagt, ohne da irgendwas zu spoilern, ich habe nur gesagt, es gibt auch in dem Film diesen einen Kinski-Moment. Und der Auslöser war auch da, Unaufmerksamkeit. Ist das was dich in dem Augenblick, wo du dich einem Publikum widmest, dich dann auch wirklich sauer macht, wenn du das nicht zurückbekommst, diese Aufmerksamkeit, die da in dem Augenblick hingehört?
Ich zögere jetzt nur gerade, weil ich glaube, es ist manchmal wichtig dazu zu sagen, dass Klaus Kinski seine Tochter missbraucht hat.
Um Gottes Willen.
Nein, nein, nee, weil es so oft wird er sozusagen benutzt, als wer sind ihre Vorbilder, und dann sagen irgendwelche Schauspieler, Schauspielerinnen völlig unreflektiert Klaus Kinski. Also deswegen ist für mich ist es überhaupt kein Kinski-Moment. Ich verstehe, was du meinst. Ich wollte es nur einmal gesagt haben.
Ja, um
Gottes Willen. Dieser Moment ist eigentlich so der Kern der Dokumentation. An diesem Moment versteht man am meisten, was es meint zu spielen. Und dass es da um Aufmerksamkeit geht und dass es da um Kommunikation geht. Und mir gefällt im Deutschen der Begriff Unterhaltung. Und ich finde ihn sehr treffend. So, und es ist interessant, dass auch das ja irgendwie in Verruf geraten ist. Also ich finde nichts wichtiger, als dass Kommunikation stattfindet. Mhm. Und die wird halt in dem Moment unterbrochen. Das zeigt der Film. Das Gegenüber entzieht mir seine Aufmerksamkeit. Und das ist ein kränkender Moment. Und das andere ist, weil man kann dem Moment auch, dem kann man auch vorwerfen, dass es irgendwie eitel wäre, wenn man nicht versteht, was dahinter steckt. Ja? Und es ist kein eitler Moment. So, weil es ist kein, Eitelkeit beschreibt ja tatsächlich was Sinnloses, ja, was, wie gesagt, was Unbedeutendes. Aber es ist, das Gegenteil ist ja der Fall. Es bedeutet mir ganz viel. Und beschreiben würde ich so, dass dieser Moment, und das finde ich echt interessant, hätte so nicht stattgefunden, wenn da keine Kamera dabei gewesen wäre. Niemals. Weil man nämlich umgekehrt den Fehler macht und denkt, regst du dich jetzt auf? Hast du da vergessen, dass du gefilmt wirst? Kannst du dir das angucken? Ist es okay für dich, dass dieser Moment im Film ist, weil du ja da so dich vermeintlich vergisst? Das Gegenteil ist der Fall. Ich vergesse mich da gar nicht. Ich weiß auch, dass der Rainer mich filmt. Und ich reg mich deswegen so auf, weil ich weiß, dass ich in dem Moment was mache, was eine schauspielerische Höchstleistung ist. Und zwar in eine echte Emotion zu gehen. Und es ist kein Trick, sondern es ist eine Virtuosität in der Beherrschung des Instruments. Das ist so, meine Frau ist klassische Sängerin oder ausgebildete, gelernte klassische Sängerin. Die hat lyrischen Sopran studiert an der Hans Eisler oder klassischen Gesang studiert. Und die hat zu mir gesagt, ich bin mir immer bei der Zahl nicht sicher, aber sagen wir mal 10.000 Stunden. Es gibt die 10.000 Stunden-Regel. Wer 10.000 Stunden übt, der beherrscht sein Instrument. Und ich spiele gerade in einem Film von Matthias Glasner einen Dirigenten und habe in der Philharmonie dirigiert. Und da musste ich auch weinen, laut Drehbuch. Und nach der Szene kommt ein Musiker zu mir und sagt so, darf ich mal fragen, wie du das machst, auf Knopfdruck weinen? Und das kann man halt nicht erklären, weil es halt genau nicht auf Knopfdruck geht und weil es auch kein Trick ist, sondern weil es eine Beherrschung des Instruments ist. Und trotzdem ist es eine Hochleistung, die man auch nicht immer vollbringen kann. Das ist so wie jemand, der 4 Jahre trainiert dafür, dass er an einem gewissen Punkt bei der Olympiade die Latte überspringen kann. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, der überspringt die Latte und sieht im Augenblick, wie sein Trainer weggeht. Mhm. Und das ist eine Verletzung. Und das habe ich nicht verstanden in dem Moment. Mhm. Und darüber entsteht der Konflikt.
Weil es in dem Augenblick deine Aufgabe ist, in diese Wahrhaftigkeit reinzugehen. Du musst ja die erforderliche Emotion in dir produzieren. Genau. Ansonsten würdest du dir irgendwelches Glycerin in die Augen träufeln, dann wird da was runterlaufen und keiner wird dir den Scheiß abkaufen.
Ja, genau. Aber ich glaube, Glycerin träufelt man nicht in die Augen. Nee, Glycerin ist das, was man nimmt für den Schweiß. Ich glaube, wenn man das in die Augen kriegt, ist, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, der klassische Tränenstift funktioniert mit Menthol. Also da macht man sich so Menthol unter die Augen, auch vielleicht auch Glycerin. Nitroglycerin.
Bei Augenaufschlag. Explosion am Set. Ja. Ich finde das deshalb so interessant, weil du dich ja schon lange mit dem Vorwurf konfrontiert siehst, der absurderweise ja nicht mal ein Vorwurf ist, aber er wird so dargestellt. Lars Eidinger inszeniert sich permanent selbst, indem du tust, was du tust. Natürlich ist das eine Inszenierung, wenn du Autistic Disco, Anti-Disco, wenn du da stehst mit 50 Aufklebern im Gesicht. Natürlich ist das eine Inszenierung. Ich verstehe nur oft nicht, was da für eine Mentalität hintersteht, einem Künstler seine Kunst vorzuwerfen. Hast du das hinterfragt irgendwann mal, woher das kommt?
Ja, ist schwer zu beantworten. Also für mich ist es genauso schwierig nachzuvollziehen, tatsächlich. Ich kenne den Vorwurf, aber ich habe neulich in einem Club, übrigens ein ganz toller Club in Düsseldorf, aufgelegt, Salon des Amateurs. Mhm. Und da stand bestimmt eine halbe Stunde jemand sehr nah vor mir und hat mir aus nächster Nähe den Stinkefinger ins Gesicht gestreckt. So. Und ich dachte, irgendwann muss er doch damit aufhören. Aber er hat damit nicht aufgehört. Und er hat dann dazu immer den Satz gesagt, Lars Eidinger spielt Lars Eidinger. So. Und ich habe das Gefühl, da steckt so ein ähnlicher Gedanke dahinter. Und ich kann es aber trotzdem nicht erklären. So. Oder ich weiß gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Ich merke nur, vor dem Hintergrund dieser ganzen Diversitätsdebatte und der Suche nach Identität, ja. Und ich weiß, dass man da wahnsinnig vorsichtig sein muss. Und ich versuche mich auch ganz vorsichtig auszudrücken. Aber zu sagen, also ich versuche mich vorsichtig auszudrücken, weil ich genau weiß, eigentlich habe ich gar nicht das Recht, als weißer, alter, privilegierter Mann mich zu der Debatte überhaupt zu äußern, aus der privilegierten Situation heraus, sondern eigentlich müssten eher die Betroffenen zu Wort kommen. Trotzdem würde ich gerne einen Gedanken beisteuern und der lautet, zu sagen, Schauspieler, Schauspielerinnen sind eigentlich aufgefordert, in der Zukunft nur noch das zu spielen, was ihrer Identität entspricht, schafft für mich die Schwierigkeit, die zugegebenermaßen sehr privilegierte Schwierigkeit, dass ich deswegen überhaupt Schauspieler geworden bin, weil ich eine Ahnung davon bekommen wollte, wer ich bin. Das heißt, ich weiß gar nicht, was meine Identität ist, sondern der Beruf, der Impuls zu spielen, ist die Suche nach Identität. Und wenn mir diese Möglichkeit genommen wird, verliere ich tatsächlich den Antrieb zu spielen. Dann weiß ich gar nicht, wozu ich da aufgefordert bin. Also wenn man jetzt sagt, okay, Lars Eidinger ist ein weißer, alter, straighter Cis-Mann und das spielt er jetzt in Zukunft auch, bitte.
Ausschließlich.
Ja, dann würde ich erstmal denken, ach ja, bin ich das? Ich weiß es gar nicht. Also deswegen ist es ja so interessant, dass der erste Satz in Hamlet Who's There ist, weil es ja genau diese Fragestellung ist. Wer sind wir eigentlich?
Ja.
Und plötzlich tut die Debatte so, als wenn wir das wissen müssten. Mhm.
Kurz einen Schritt zurück nach Düsseldorf, weil mich das wirklich, wirklich interessiert. Und ich gerade gemerkt habe, wie ich schwitzige Hände kriege, wenn du das nur erzählst. Wie bringst du dich in so einem Augenblick in Sicherheit? Weil ich wüsste, das wäre eine Situation zum Beispiel, mit der, glaube ich, nicht umgehen zu können. Weil das wäre mir zu nah, das wäre mir zu bedrohlich, das wäre mir zu fehl am Platz. Aber irgendwie musst du ja auch über die Jahre bei Ähnlichen, auch wenn es nicht irgendwie aus paar Zentimeter Entfernung der Stinkefinger im Gesicht ist, was entwickelt haben, wie du dich in so einem Augenblick in Sicherheit bringst.
Ja, nee, das schaffe ich aber nicht. Und das ist ja auch Teil der Dokumentation oder es wird ja auch thematisiert, dass sich das eigentlich ausschließt. Leider.
Also du hältst dann so eine Situation aus. Nee,
es kränkt mich einfach. Es kränkt mich und es verletzt mich und es tut mir weh und es ist unangenehm. Und ich kann mich aber davor nicht schützen, sondern ich fühle mich dann missverstanden oder provoziert und werde dann unglücklich darüber. Und dann denkt man jetzt so, wenn ich es erzähle, aha, warum gibst du diesem Menschen so eine Macht über dich? Aber das meine ich mit dem, dass es sich ausschließt, sich davor zu schützen, weil die Aufgabe sozusagen eines Künstlers, oder so verstehe ich meine Aufgabe, ist, sich angreifbar zu machen und sich durchlässig zu zeigen und sich sensibel zu zeigen und sensitiv zu sein seinem Umfeld gegenüber und offen zu sein. Und das ist halt auch oft eine Einladung, einfach zu verletzen. Jeder Mensch kennt es so, man geht in einen Film und sagt, der hat mich nicht erreicht, so, der hat mich nicht berührt. So. Und das ist ja genau damit gemeint. Man will halt an einem Punkt kommen, wo man berührt wird oder wo es einen trifft. Ja.
Ist es daher der eigentlich kontraproduktivste Wunsch
den ein Künstler haben kann, verstanden werden zu wollen, weil du damit eigentlich schon das Feld bereitest fürs Missverstanden werden? Also müsste nicht eigentlich jeder Künstler, jede Künstlerin seine Kunst, ihre Kunst in die Welt schicken und sagen, alles, was ab dort passiert in Richtung Bewertung oder Spiegelung, müsste genau genommen an mir abprallen.
Ja, aber wenn man sagt, es geht eigentlich, im Grunde geht es darum, geliebt zu werden, ja, eigentlich in allem. Wahrscheinlich ist es sozusagen der eigentliche Grund des Daseins. Dann finde ich den Gedanken interessant, dass in der Bibel, also da sozusagen Liebe wird gleichgesetzt mit sich erkennen, ja. Sie erkannten einander und sie wurden ein Fleisch. Mhm. Es setzt aber voraus, dass ich mich auch zu erkennen gebe. Und wenn ich mich schütze, dann bin ich nicht zu sehen, dann verberge ich mich. Aber dieser Moment ist der, den man eigentlich anstrebt, sich zu erkennen zu geben und erkannt zu werden. Und das ist das, was sozusagen das Höchste ist, was Menschen miteinander erreichen und erleben können. Und da findet eine echte Verbindung statt. Und das wird in der Bibel gleichgesetzt mit Sexualität und Liebe und Verschmelzung und Einswerdung. Und ich glaube, danach bin ich genau wie alle anderen Menschies, sage ich jetzt übrigens, neuerdings, weil ich mir bewusst geworden, was Hermes Fettberg schon vor 20 Jahren gegendert hat. Also das, was uns Menschies alle verbindet, einfach geliebt zu werden. So. Und nichts anderes ist es eigentlich so.
Du fühlst dich demnach gesehen von Rainer Holzimer, von seiner Kamera, wenn du dir jetzt den fertigen Film anguckst, mit welchem Grundgefühl lässt du den jetzt in die Kinos kommen? Weil es ja schon auch einiges zeigt, was wir so von dir bisher noch nicht sehen konnten, nämlich unter anderem dir wirklich bei der Arbeit zuschauen zu dürfen und dann noch nicht primär bei Filmdreharbeiten, die auch im Film enthalten sind, sondern primär bei diesen sicherlich extrem herausfordernden Arbeiten am Jedermann, die ihr da gemacht habt.
Ja, also was mir gefällt, ist, dass der Film, oder das war mir tatsächlich wichtig, und darüber habe ich auch mit Rainer im Vorfeld gesprochen, dass es keine Lobhudelei wird. Also, dass man das Gefühl hat, dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich jetzt anderthalb Stunden anschauen, was für ein toller Hecht Lars Eidinger ist. So, ich glaube, dann hätte der Film, dann wär's wirklich eine sehr eitle Veranstaltung. Mhm. Und ich finde, der Film zeigt mich halt auch in meiner Widersprüchlichkeit und in meiner Fehlerhaftigkeit und auf der Suche nach was.
Ihr könnt euch genau das anschauen im Kino. Wieder mal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe nie das Gefühl, dass wir am Ende alles besprochen haben, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir es bei gegebenem Anlass fortsetzen müssen.
Ja, nein, ich finde es auch immer sehr, sehr, ich genieße es sehr, weil du sehr aufgeschlossen bist und ja, ich habe auch immer das Gefühl, wir begegnen uns jedes Mal neu.
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Und kommen nie zum Ende. Wir machen einfach weiter so. Ich danke dir herzlich.
Ja, dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Von einem wie ihm, der schon ganz viel auf Bühnen und in Filmen erreicht hat, zu einer, die diese Woche mit ihrem Spielfilmdebüt im Kino startet, nämlich zu Sophie Linnenbaum.
Eine junge Regisseurin, die ich schon vor ein paar Jahren auf einem Festival getroffen habe, weil Regisseure und Regisseurinnen fangen in Deutschland ja meistens mit Kurzfilmen an, vor allem wenn sie an Filmhochschulen studieren. Sophie Linnenbaum hat das getan, nämlich an der Konrad-Wolf-Film-Universität in Potsdam-Babelsberg. Und da traf ich sie auch, bilde ich mir zumindest ein, als einer ihrer Kurzfilme bei den Seesüchten, dem Studentenfilmfestival, bei dem ich selber groß geworden bin, lief. Ihr Spielfilmdebüt jetzt ab Donnerstag im Kino heißt The Ordinaries. Sehr coole Idee hinter der Story. Was, wenn unser Leben ein Film wäre und wir alle eingeteilt wären in Haupt-, Nebendarsteller, Statisten und Filmfehler.
Das ist meine Mutter. Meine Mutter ist eine Nebenfigur, also sie arbeitet im Hintergrund. Sie ist also in vielen verschiedenen Szenen, je nachdem, wo sie gerade eingeteilt wird. So wie hier zum Beispiel. Da, die da links. Und hier ist sie auch. Hier, die, da, die da mit dem Häubchen. Und hier die. Nee, die da. Direkt hinter dem Typen da. Dem mit der Schaufel. Und die daneben hier, das ist Kollegin 4872. Die beiden arbeiten schon seit 20 Jahren zusammen im Hintergrund. In irgendeiner dieser Szenen hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt.
Erzählerin der Geschichte ist Paula, deren Mama, wie wir gerade gehört haben, nur eine Nebendarstellerin ist. Paula will sich aber an ihrer Schule einen Abschluss als Hauptdarstellerin erarbeiten, weil nämlich ihr verschollener Vater auch Hauptdarsteller war. Paulas beste Freundin Hanna kommt dagegen aus einer reinen Hauptdarstellerfamilie. Bei ihr scheint also der Weg klar vorgezeichnet zu sein, nämlich Hauptrolle im Leben, genau wie die Eltern.
Ja, allein daran kann man ja schon ablesen, wie sehr Sophie Lindenbaum hier Parallelen zu unterschiedlichen sozialen Schichten in unserer Gesellschaft sieht. Nebendarsteller, Statisten in dieser Utopie, eigentlich ja eine Dystopie. Es ist eigentlich ja auch sehr düsterer Science-Fiction-Film, je nachdem, wie man sieht. Die leben eher blassgrau in Plattenbauten, werden schlecht bezahlt, rausgeschnitten. Das ist ja wirklich so ein bisschen der Abschaum der Filmgesellschaft. Die Hauptdarsteller leben in Einzelhäusern und Villen, haben viel Geld und ihr Leben glänzt in bunten Farben.
Genau, und wer Hauptdarsteller ist, arbeitet hier in dieser Welt auch, Anführungszeichen, fürs System. Das lernen wir nicht genauer kennen. Wir wissen nur, dass es da so ein Institut gibt, an dem die Hauptdarsteller arbeiten. Das hat so ein bisschen, fast so ein bisschen was Sozialistisches, weil auch die anderen, die sich so ein bisschen gegen das System stellen, teilweise als Filmfehler deklariert werden. Also sie sind entweder nur schwarz-weiß oder sie sind gemutet, also stumm und haben so Pixel über dem Mund. Oder sie sind, das ist meine Lieblingsfigur, ein Schnittfehler, wie Simon, den Paula an einer Bushaltestelle kennenlernt.
Ich weiß, was du jetzt denkst. Also wie soll jemand wie ich jemanden für seine Szene?
Ich mit meinen überall. Ich mach wahrscheinlich jede Szene. Kommst zum Kuss und dann einfach als Outtake zum Auftragskiller.
Die Bushaltestelle, an der sie stehen, übrigens auch nur Kulisse. Und da sieht man, finde ich, auch schon ganz fantastisch, dass es wirklich ein Meta-Meta-Meta-Film ist. Ein Film, der mit sämtlichen Begriffen, Begrifflichkeiten, Stereotypen etc. aus der Filmwelt spielt. Ich glaube, man muss Filmgeschichte und dem Aufbau der Struktur, Dramaturgie von Filmen schon ein bisschen zugetan sein, um da mitzukommen. Ich habe den Film im Urlaub gesehen. Die einzige Urlaubssichtung, die ich gemacht habe, mit meiner Frau, die nach 5 Minuten sagte, boah, ich bin hier irgendwie raus. Ich konnte das ein Stück weit verstehen, aber es ist wirklich, ich hatte ganz, ganz großen Spaß, weil hier mit so viel einfach gespielt wird. Natürlich auch mit Fachvokabular etc., aber das nicht nur auf dieser Film-Meta-Ebene bleibt, also eigentlich ein Film im Film im Film im Film im Film im Film ist, sondern eben durch diese Transformierung beziehungsweise dieses Übergeordnete, das ist ja eigentlich auch Gesellschaftskritik ist. Der Film ist unglaublich divers besetzt, aber nicht mit so einer Brechstangen-Diversität, sondern einfach mit einer Selbstverständlichkeit. Mhm. Er ist unglaublich toll inszeniert. Er hat vielleicht das ein oder andere Logikloch, über das man hinwegsehen muss. Darf Science Fiction haben. Er ist unglaublich toll ausgestattet. Und das alles wirklich als Abschlussfilm einer Filmhochschule, sowas zu machen, ist auch für mehrere deutsche Filmpreise nominiert. Ich glaube, 2 oder 4, das weiß ich gerade gar nicht.
Ja, es sind auf jeden Fall Nominierungen dabei.
Es sind auf jeden Fall Nominierungen dabei. Und ich habe wirklich, also da ist so viel Kreativität mit drin und so viel Originalität auch, dass ich ganz stark dafür plädiere, dass Sophie Lindenbaum unbedingt weitermacht, solche Filme zu machen und nicht irgendwann am deutschen Filmfördersystem oder am ganzen Senderregime etc. scheitert.
Als hättest du mit uns am Tisch gesessen, liebe Anna, weil genau darüber ich mit Sophie gesprochen habe, unter anderem, das hört ihr jetzt, letzte Woche haben wir uns getroffen bei ihrem Berliner Verleih am Holzmarkt, das ist hier in Berlin direkt an der Spree, ist im Sommer immer die Hölle los, Holzmarkt 25, wo dann alle draußen sitzen, sich die Menschen stapeln, um so ein bisschen am Wasser zu hocken. Zum Glück war es dafür, als wir uns getroffen haben, einfach noch zu kalt.
Aber du weißt, wenn wir einen Podcast machen, dann musst du auch, während ich irgendwas antworte, hört man nur die ersten 1, 2 Sätze und dann redest du drüber, was ich eigentlich gerade erzählt habe.
Ja, genau. So gerne auch als Einstieg gewählt. So, ich greife mir den besten O-Ton raus, dann fade ich den aber.
Genau, und dann sagst du, Sophie Lindenbaum erzählt, dass sie viel Spaß beim Dreh hatten. Sie haben einige Anekdoten erlebt.
Ja, und dann fasse ich schon mal das ganze Interview zusammen. Dann kommt die Intro-Musik, die muss aber mindestens 3,5 Minuten lang
sein. Auf jeden Fall. Zwischendurch aber auch immer wieder so Band.
Genau, und dann kommt die Langversion von eigentlich all dem, was wir schon gesagt haben.
Das finde ich gut. Und zwischendurch fragt man sich dann so Fragen.
Ja, dann machen wir
das. Also das Wichtigste ist, dass du zusammenfasst, was ich eigentlich gerade
gesagt habe. Ach so, ja. Ich bin mir nicht ganz klar, ob Sophie Lindenbaum weiß, dass die Aufnahme schon die ganze Zeit läuft, aber ich...
Sie geht davon aus, dass nichts davon verwendbar ist.
Wir reden jetzt auch nur noch über dich in der dritten Person. Du ja. Aber bitte auch. Wir machen auf jeden das Fall. Beide. Genau, ja, sie wusste noch nicht, was auf sie zukam. Ich sage
dir das, was sie machen soll.
Als sie sich hinsetzte. Eine Stunde Film on Tour. Wir sind unterwegs heute bei Port-au-Prince. Lass uns über deinen tollen Film reden, dem die Frage zugrunde liegt, was, wenn das Leben ein Film wäre? In welchen Situationen stellst du dir genau diese Frage?
Ich glaube, ich stelle mir eher die Frage, bin ich eine Nebenfigur? Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Wenn man so, man steht, keine Ahnung, im Stau und denkt sich, um sich herum sind 1000 Geschichten, die gerade passieren und jeder ist seine eigene Figur, die von A nach B geht und ihre Entwicklung hat und man ist eigentlich nur einer davon. Oder ich finde auch, wenn Leute Fotos machen, irgendwie Touristenfotos und du latscht im Hintergrund vorbei und man fragt sich, auf wie vielen Fotos bin ich eigentlich im Hintergrund? So, also genau, die Frage von, wer erzählt gerade welche Geschichte und welchen Teil darin spiele ich?
Ja, irgendwer, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ich fand diese These super spannend, hat mal gesagt, stell dir vor, du bist so unterwegs irgendwo, läufst wo lang oder fährst mit dem Rad und irgendjemand geht so auch an dir vorbei. Und dein ganzer Purpose im Leben ist einfach nur gewesen, für diesen einen Menschen in diesem Augenblick in deinem Sinne die Nebenfigur zu sein, also einfach nur derjenige zu sein, der in dem Augenblick an diesem anderen Menschen vorbeigeht. Ich finde das total spooky, wenn man darüber nachdenkt.
Aber ich glaube, also was heißt stimmt, aber also das denke ich permanent, dass man sich denkt, okay, eigentlich ist man nur, und damit will ich gar nicht mindern, was man erlebt, aber für so viele Menschen, also viel mehr Menschen, als man selber ist, ist man nicht relevant.
Wie, es gibt mehr Menschen, als man selber ist?
Nein.
Ist doch Quatsch.
Ist Blödsinn.
Aber dass wir grundsätzlich eigentlich diese Vorstellung davon haben, in unserem Leben halt natürlich eine oder sogar die Hauptrolle zu spielen, das, also dem hältst du ja auch ziemlich einen Spiegel vor, ne?
Das ist echt, ist witzig, weil ich öfter auch kommentiere mit Freunden von mir, dass ich mir vorstelle, als wären wir eine Sitcom und dann denke ich mir immer, oh, die Zuschauer würden mich gerade gar nicht mögen oder sowas. Also deswegen, ich glaube, ich habe diesen Gedanken ungesund oft und auch nicht nur eben im positiven Sinne die Hauptfigur. Also ich fühle mich oft nicht wie meine Hauptfigur in meinem Leben.
Auch bei der Arbeit?
Ich finde, als Regie ist man so seltsam in der Mitte. Also man ist nicht, aber man ist nicht wichtig im Sinne von, am Ende muss nicht ich gesehen werden, sondern der Film. Weswegen ich auch Fotos von Regiemenschen immer so überflüssig finde. Also von mir auf jeden Fall. Aber so generell, ich denke mir mal, also mach doch ein Bild von dem Film. Es interessiert doch kein Mensch, wie jetzt meine Fresse da ausschaut. Also so fühle ich mich immer. Und ich glaube, deswegen auch am Set würde ich mich nicht als Hauptfigur beschreiben.
Dabei magst du aber grundsätzlich Fotos sehr gerne, habe ich das Gefühl, weil deine Kamera sehr viel fotografiert.
Ich mag Bilder, ich mag Geschichten. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, unser Anliegen war zu sagen, dass wir den verschiedenen Welten verschiedene Schönheiten geben wollen und sie versuchen zu unterscheiden, aber doch eine Sache daraus zu machen. Und das ist, also glaube ich, einfach ein wundervolles Zusammenspiel gewesen aus Szenografie, Kostümbild, Kameraarbeit und ich sage auch gerne die Namen dazu. Also unsere Szenografen waren Fine Lindner und Max-Josef Schönborn, die einfach unfassbar tolle Arbeit mit einem riesigen, großartigen Team geleistet haben und Valentin Selmke war der Kameramann, mit dem wir das toll zusammengestemmt haben und auch das Kostüm ist ja Teil dieser Bildgestaltung, zum Beispiel also Sophie Peters, die jeden einzelnen Komparse von Kopf bis Fuß gedresst hat.
Ja, das scheint dir grundsätzlich sehr wichtig zu sein, auch wenn ich mir deine Kurzfilme angucke. Diese Bildsprache, die du benutzt, auch die Farbgebung, die du wählst, Kostüme hast du selber angesprochen. Ich weiß, dass FilmemacherInnen es zu Recht nicht besonders gut leiden können, wenn man vergleicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, erinnert mich an Wes Anderson, ist auch nicht so schlimm, hoffe ich.
Still. Nein, ich glaube, also Wes Anderson hat ein großartiges Bedürfnis zu gestalten und das macht er großartig. Also deswegen, ich glaube, aber ich weiß gar nicht, warum es einen immer so weil man so versucht, etwas Eigenes zu schaffen vielleicht, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas in den Mittelpunkt rückt, was nicht im Mittelpunkt ist. Also ein Umzu, ein Wie und dabei, oder ein Wie und das ist aber eigentlich nur ein Umzu. Also der Gedanke ist nie, lass uns schöne Bilder machen. Also natürlich wollen wir schöne Bilder haben, aber der Gedanke ist, wie können wir diese Welt erzählen? Und natürlich auch mit der Frage von, was der persönliche Geschmack am Ende, wie die Bilder aussehen und wie die Farben sind. Da weiß ich selber, dass, also da bin ich, glaube ich, nerviger als manche anderen. Hm. Aber es alles ist dem großen Zweck untergeordnet, diese Geschichte zu erzählen.
Aber ist das ein wirklich wichtiger Anspruch an die eigene Arbeit, dass Leute das hinterher sehen und sagen, oh, das habe ich aber noch nie gesehen? Also dass dieser Zwang nach, was Neues zu kreieren, was so noch nie da war?
Ich glaube, da muss ich zwei Antworten drauf geben. Also ich glaube, das war erst ein Nachdenken bei dem mit dem Vergleichen. Ich glaube, das Vergleichen gibt einem einfach nur das Gefühl von, dass nur die Oberfläche gesehen wird. Mhm. Also nicht, ne? Aber nicht, dass es so ist, aber dass man denkt, also es gibt viele Filme mit ähnlichen Farben, aber mit unterschiedlichen Inhalten und wie mit den Farben umgegangen wird und dementsprechend, also einfach, mir fällt es immer schwer, auf Gestaltungsfragen unabhängig vom Inhalt zu antworten.
Ja.
So. Und ansonsten würde ich sagen, ich glaube schon, dass der Wunsch, etwas zu schaffen, was auf besondere Art und Weise bewegt, berührt oder irgendwas. Und das muss jetzt nicht das Neueste der Welt sein. Das kann auch ein Gefühl sein, was man super oft gehabt hat und plötzlich aber kondensiert auf Leinwand sieht und sich denkt, unfassbar, dass das da vorhanden ist.
Ja, und letzten Endes finde ich, dass es ja auch ein nicht geringes Maß an Handwerkszeug ist, das du auch gelernt hast an der Konrad Wolf unter anderem. Also ich finde, das Novum oder das Intuitive und das Innovative in dem, was ich erzähle, tatsächlich auch deutlich wichtiger, als sich das Hirn zu zermartern auf eine vielleicht ja schwierige Art und Weise im Wie, sowas zwanghaft Neues zu kreieren.
Ja, es geht darum zu sagen, wer erzählt Geschichten, von wem er erzählt Geschichten und wie erzählt Geschichten und wer darf Geschichten erzählen? Und das heißt gar nicht, dass es diesen gewissen Automatismus, den wir alle in unserem Leben haben, dass der böse oder schädlich ist, weil sonst würden wir uns bei jedem Schritt uns fragen, ist das der richtige Schritt? Also ich meine es im wahrsten Sinne des Wortes. So, aber darüber nachzudenken, dass es gewisse Stereotype, gewisse Bilder gibt, die eben nicht nur die Realität abbilden, sondern sie neu kreieren oder aufrechterhalten und das vielleicht auf eine schädliche, toxische Weise.
Mhm. Ja, ich meine, Neurowissenschaftler sagen, dass 90% unserer Hirntätigkeit auf Routine beruht, weil unser Gehirn so funktioniert. So, wir wollen die gleichen Dinge, die wir bereits kennen, um diese Flut an Eindrücken, die wir jeden Tag oder denen wir jeden Tag begegnen, überhaupt irgendwie verarbeiten zu können. Du hast eben schon die unterschiedlichen Welten, die ihr zeigen wolltet, angesprochen. Mein Gefühl war, ihr arbeitet da mit so vielen Details, auch mit so viel liebevollen Details, nicht nur gestalterisch, sondern auch erzählerisch, inhaltlich, das alles zusammenzufügen, quasi ohne Geld. Wie ist das möglich?
Ich glaube, du hast schon gesagt, Liebe. Also tatsächlich ist das ein Film, der einfach von diesem Team lebt und sei es vom Anfang mit Michael Vetter-Natanski, mit dem ich das Buch geschrieben habe, wo ganz viel Detailreichtum reingekommen ist, auch in Bezug auf die Welten zu unterscheiden, was Sprache betrifft und Figurengestaltung, bis eben zu den nächsten Schritten in den anderen Departments und das dann das Ganze gehalten von unseren wunderbaren Produzenten Britta Stramp und Laura Klippel von Bandenfilm. Und so wie die, so wie wir alle, wir wollten diesen Film machen, wir wollten diese Geschichte erzählen und wir sind wahnsinnig, der Großteil sind Alumnis oder Leute, die damit abgeschlossen haben, also eher, genau, vor allem Leute, die damit abgeschlossen haben, das klingt sehr negativ, Leute, die mit dem Film ihren Abschluss gemacht haben.
Ja, nicht mit dem Leben
nicht
abgeschlossen haben, sondern es waren, ja, Absolventinnen.
Genau, und ich glaube, wir haben uns auch einfach gegönnt in diesem Film, alle unsere Leidenschaft reinzupacken, also auch Sachen zu machen, die man normalerweise nicht tun würde, zum Beispiel Sounddesign. Ich saß mit Nico Voss einfach so viel länger da, als man normalerweise da sitzen würde, aber wir haben dramaturgisch gearbeitet, wir haben das Publikum gestaltet, also im Film oder also einfach nochmal auf einer inhaltlichen Ebene gearbeitet und das auf jeder Ebene, sei es Color Grading, sei es Montage und auch in der Vorbereitung. Und ich glaube, das nur, weil alle es einfach wollten und weil alle darin das gesehen haben, was wir gehofft haben, dass sie darin sehen.
Ich habe über das Thema neulich auch mit den beiden Schad-Brüdern gesprochen, mit Alex und Dimitri, denen das ganz ähnlich ging mit ihrem Film und die da sogar an einem gewissen Punkt auch ein bisschen bitter drüber geworden sind. Auf der einen Seite, Oberthema, Stichwort Unterstützung, so kommen wir gleich zu, die dann aber auch gesagt haben, wenn du mit wenig bis kein Geld oder halt zumindest wenig Geld auskommen musst,
kann das aber auch so kreative Explosionen in dir auslösen. Kannst du dich erinnern, an welchen Stellen das bei euch der Fall war, wo ihr gesagt habt, es wäre natürlich geil, da jetzt einen Koffer voll Geld für zu haben, haben wir aber nicht, müssen wir anders hinkriegen?
Boah, ich glaube dadurch, dass es von vornherein recht klar war, also man sagt ja auch immer, also bei einer gewissen Geldmenge zu viel zu sterben, zu wenig zum Leben. Und ich glaube, da wollten wir nicht hin. Deswegen haben wir uns entschlossen, das als Abschlussfilm zu machen und zu sagen, wir wissen alle, wo wir gerade stehen. Und wir sind jetzt nicht ein hardcore unterfinanzierter Debütfilm, sondern wir sind ein Abschlussfilm. Und das heißt, dass wir da alle was reinstecken werden. Also ich glaube eher, dieses Gefühl von Feuerwerk ist eher im Sinne von krass, was wir schaffen, wenn wir alle zusammen packen. Und also ich meine, wir hatten 40 Leute oder mehr als 40 Leute im Szenografie-Department, so, die mitgeholfen haben und dann einfach ganze, ich sag mal, Viertel aus dem Erdboden gestampft haben.
Ist es trotz alledem deiner Ansicht nach so ein bisschen ein Förderparadoxon unserer Institution, dass ganz oft Geld, vor allem auch viel Geld, dahin gegeben wird, wo die Förderer von vornherein schon wissen, dass sie es sowieso zurückbekommen? Also ich habe oft das Gefühl, es werden Filme gefördert, die bräuchten eigentlich keine oder deutlich weniger Förderung, weil doch schon klar ist, dass die das Geld sowieso wieder einspielen. Also was ist denn da dann noch wirklich Kulturförderung und was ist reine Wirtschaftsförderung?
Tierisch. Also ich glaube, dieses Paradoxon besteht auf verschiedenen Ebenen. Auch, dass ich das Gefühl habe, dass für die ganzen Fernsehsachen unverhältnismäßig mehr Geld da ist als für Kino. Und für, ich sage jetzt mal, Kunst, sei es Unterhaltungskunst oder ernste Kunst. Und man das fast, also man schon fast mit einer Selbstverständlichkeit hinnimmt. Ja klar, jetzt machen wir mal wieder einen Ausbeutungsfilm, einen Selbstausbeutungsfilm. Und dann gehen wir alle wieder und arbeiten etwas, was wir weder inspirierend noch relevant finden. Also das scheint so irgendwie die Wippe zu sein. Hm. Und man muss gucken, wie man da entweder selbst Robin Hood spielt oder es vielleicht geändert kriegt.
Werdet ihr jungen Filmschaffenden da beispielsweise an der Konrad Wolf oder anderen Schulen schon drauf vorbereitet, dass das am Anfang vermutlich so sein wird, dass du dich in diesem System, in dem wir hier Filme machen, erst etablieren musst, bis du dann auch was Größeres machen kannst? Oder ja, stehst du dann nach Abschluss da und musst irgendwie zugucken, wie du es hinkriegst?
Also ich glaube, das Ziel unserer Uni ist nicht vordergründig sich auf die Realität vorzubereiten, sondern eher künstlerisch sich weiterzuentwickeln und sich zu verbinden. Mhm. Was, also ich glaube, da spielt einfach die Frage von geschützter Raum versus Marktfragen immer so ein bisschen gegeneinander, wo sich die Unis immer unterschiedlich entscheiden, was sie mehr in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, ich bin froh, dass ich während dem Studium auch schon Erfahrung machen konnte und Sachen außerhalb drehen konnte, sodass ich ein Gefühl dafür hatte, was da im Positiven und Negativen auf mich zukommt. Mhm.
Nach zuletzt Doku ist ja The Ordinaries für dich der Schritt vom Kurzfilm zum Featurefilm gewesen. Was ist da so für dich der größte Brocken zu schultern gewesen im Vergleich?
Alles. Also ich glaube, das, was uns am meisten überrascht hat, war, wie lange das dauert. Mhm. Also wir waren am Anfang so super optimistisch und haben dann gedacht, okay, in einem Jahr drehen wir und so. Und dann haben wir den Film erst 4,5 Jahre später fertig gehabt. Also weil einfach die Drehbuchentwicklung und dann klar, zwischendurch haben wir noch andere Sachen gemacht und sowas. Aber es ist alles einfach so, so viel größer.
Wie geht das, nebenbei noch was anderes machen? Also ich stelle mir vor, du bist mit einem Film in der Pre-Production und willst dann natürlich da auch vorankommen. Und dann kommt was anderes dazwischen, dann legst du das erst beiseite. Und also wie sehr 2, 3, 4 teilst du dich denn da in so einem Moment?
Viel? Ich frage mich gerade. Also ich glaube, jetzt klingt das alles so, als wäre es ineinander gelaufen und wäre es so flüssig gegangen. Aber natürlich hat man permanent die Frage, okay, nehme ich jetzt den Job an, verschieben wir den Dreh oder verschiebt sich der Dreh eh, weil wir noch auf irgendwelche Förderungen warten und so. Ich glaube, diese Frage, die kennen alle, die sich freischaffend betätigen, dass man eben immer abwägen muss zwischen, okay, welche Projekte mache ich gerade, wo räume ich mir Freiraum ein, um an den eigenen Projekten zu arbeiten. Und so im Nachhinein fühlte es sich an, als wäre es sehr logisch gewesen. Aber währenddessen war, glaube ich, dieses Verschieben und dieses sich fragen, okay, sind andere Menschen cooler oder besser, weil sie es einfach schneller auf die Kette kriegen, so nach dem Motto, das ist etwas, was dann auch so ein bisschen am Selbstwert irgendwie knabbert. Mhm. Aber also ich glaube, wir machen alle gleichzeitig Dinge. Das ist dann mal mehr, mal weniger anspruchsvoll. Also ich habe nach Montage nach und Co. bin ich, während ich gerade eine Serie gedreht habe, noch ein paar Mal in den Sound reingegangen. Mhm. Das war dann ein bisschen sehr stressig. Also das war ein bisschen zu überlappend, aber so allgemein, ja.
Wie oft hattest du in so einem gesamten Entstehungsprozess das Gefühl, im falschen Film zu sein?
Kommt aber an, ob der falsche ist oder ob es genau der richtige. Man dachte sich, verdammt, was mache ich in diesem Film?
Ja.
Ich glaube, die falsch filmigste Phase war die, wo wir die ersten Reaktionen bekommen haben von Festivals und Co., als es noch nicht fertiggestellt war. Und ich diese Ungläubigkeit, ob Kunst auch einen positiven Aspekt haben kann, vor der ich vorher Angst hatte und dann aber auch wirklich wörtlich so erlebt habe. Und das war so ein, weil ich dachte, krass, wir sind einfach so, also ich finde, der Kunstbegriff ist so eindimensional. Also Kunst ist, wenn keiner lacht. Und das hat mich einfach erschrocken, dass es sich wirklich dann auch so bestätigt hat. Wir waren ja in so Seminaren und sowas. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
Was tun wir dagegen?
Weitermachen. Und und umdefinieren, was Kunst ist und eine Freiheit geben und auch anderen Formaten ihren Respekt zollen und so. Aber ich bin gespannt.
Hast du das Gefühl, da ist euch heute langsam endlich mal mehr Freiheit gegeben, als das über viele Jahrzehnte in diesem Land der Fall war? Weil wir hatten ja in Deutschland eigentlich nur Komödie, Drama, fertig. Vielleicht noch irgendwie ein Krimi, wenn wir ins Fernsehen gehen. Kino gar nicht, anders als in Frankreich, aber halt der Tatort, so. Und das war's eigentlich. Viel mehr Genre gab's ja überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das bricht schon langsam auf seit einiger Zeit.
Ich habe das Gefühl, das ist eine Vor- und Rückwärtsbewegung. Also wenn man gerade wieder die Streamer hört, die ja super mutig in den Markt gestiegen sind und jetzt aber auch wieder zurückrudern und also immer, ich sag mal, der Algorithmus sagt, ja. argumentieren.
Die sterben gerade an ihrem eigenen Überangebot.
Ja.
Glaube ich. Die haben über viel zu lange Zeit viel zu viel eingekauft. Da war der Ansatz sicherlich gut, aber du merkst es ja, dass selbst erfolgreiche Formate nach einer Staffel einfach gecuttet werden, weil ich glaube, dass die Schubladen so voll haben und merken, der Markt ist begrenzt. Also wir als Konsumenten, wir können nicht jede Woche 8 neue Serien gucken.
Also
niemand schafft das. Abgesehen von dir. Aber ansonsten schafft es halt Nein. keiner.
Ja, aber auch, ich glaube, sie sind weniger. Ach, ich finde, mutig ist immer so ein langweiliger Begriff, weil ich das Gefühl habe, also was will man? Man muss, also ich glaube, wenn man an das glaubt, was man machen will, dann muss man gar nicht mehr so mutig sein, um es zu tun, weil man ja daran glaubt. Also es fühlt sich ja dann richtig an. Ich habe das Gefühl, mutig muss für Dinge sein, die sich falsch anfühlen. oder wurde, ja.
Das vielleicht Brutalste an der Kunst im Allgemeinen ist, wenn sie fertig ist und raus in die Welt geht, dann kannst du zum einen wenig dran ändern. Es liegt dann tatsächlich an der Rezeption eines Publikums, wie so ein Film angenommen wird. Aber bist du schon im Gedanken an das danach? Bist du schon im nächsten Projekt? Ist das Baby bereit, losgelassen zu werden und das nächste in Angriff zu nehmen?
Ich glaube, es ist eher so, das Baby lernt jetzt laufen und ich versuche gerade das andere in Angriff zu nehmen, muss aber wieder rumrennen, damit es nicht umfällt. Und ich sag mal so, die Erfahrung mit dem ersten Kind macht dann vielleicht die zweite Sache nicht unbeschwerter.
Okay.
Also alles mit der klassischen Angst vor dem zweiten Film, also das kann ja nur schlechter werden. So, oh Gott, alle, die gerade denken, nee, so schlecht kann es nicht nochmal werden. Aber ja.
Wird es mit Sicherheit nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir auch da dann wieder drüber reden. Notfalls haue ich dir den zweiten Film halt um die Ohren.
Oh.
Beim ersten gibt es dafür überhaupt keinen Grund. Ab Donnerstag im Kino, Sophie Lindenbaum hat ihn gedreht, gemacht und verantwortet. Danke dir für uns. Ich hätte nicht die ganze Zeit hier Wodka aus Wassergläsern trinken sollen. Ich danke dir sehr für den Besuch bei uns.
Ich danke, es war sehr schön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, viel Zeit ist tatsächlich einfach nicht mehr für heute. Das macht aber nichts, weil was noch fehlt, geht quasi in zwei Sätzen.
Du hast dir, während ich weg war, Dungeons & Dragons, ihre unter Dieben angeguckt, die Verfilmung des uralten Pen-and-Paper-Rollenspiels. Nerd-Kino? Fragezeichen?
Zum Glück gar nicht, sondern einfach richtig schönes Fantasy-Popcorn-Kino für alle. Selbst wenn man von dem Spiel, egal ob jetzt als Stift- und Papier-Version oder als Videogame, gab's das ja auch noch, überhaupt keine Ahnung hat. Setting ist so Pseudo-Mittelalter, also bisschen Herr der Ringe, bisschen Game of Thrones, aber alles sehr viel bunter, mit sehr viel und auch wirklich toller Comedy. Zwei Meisterdiebe, gespielt von Chris Pine und Michelle Rodriguez, brechen aus so einem Felsenknast und müssen jede Menge Quests bestehen.
Also dann, so wie der Tote wiederbelebt wurde, können wir ihm 5 Fragen stellen, bevor er dann wieder tot ist und nie wiederbelebt werden kann.
Na dann los. Bist du in der Schlacht im Ewigen Moor getötet worden?
Ja!
4 Fragen noch, ja?
Ja!
Nein, das war nicht für dich.
Zählte das als Frage?
Ja!
Verdammt! Du antwortest nur, wenn du befragt wirst. Alles klar?
Ja!
Warum fragst du denn, ob alles klar ist?
Hab ich nicht!
Fantastisch. Wo ist die Schaufel?
Sehr bunt und wirklich sehr lustig, nicht nur in diesem Ausschnitt, sondern das zieht sich durch den ganzen Film sehr gelungen. Ich habe wirklich viel gelacht, unter anderem über einen totalen Anti-Smaug-Drachen. Also wer an den Hobbit denkt und Smaug und sich das genaue Gegenteil von diesem Drachen vorstellt, so sieht der in Dungeons & Dragons aus. Viele Anspielungen drin, es ist wirklich richtig gutes, buntes Leinwand. Adventure-Kino. Nächste Woche sprechen wir dazu noch mit Produzent Jeremy Letchem und ab Donnerstag könnt ihr schon sehr gerne da reingehen.
Und du hast mir noch was voraus, du hast dir nämlich schon Manta Manta 2. Teil angetan. Ich sehe den heute Abend und ja, du merkst, ich zitter schon jetzt.
Ja, leider zu Recht. Und wenn ich hier anfangen würde, ins Detail zu gehen, dann würde es heute wirklich richtig spät werden. Ich versuche es kurz zu halten und sage...
Ich höre kurz weg, ich will mich ja überraschen.
Genau, halt dir die Ohren zu so lange. Es stimmt leider nichts in diesem Film. Dabei wollte ich den gerne mögen. Also ich bin da nicht rein mit einer Haltung von, ich finde das eh alles kacke, wenn er mich nicht vom Gegenteil überzeugt, weil ich die Haltung grundsätzlich nicht mag. Also ich bin rein, ich wollte ihn mögen. Aber das Drehbuch hat Til Schweiger tatsächlich mit 6 anderen Köchen zusammen verdorben. Vor allem die Dialoge sind ganz schlimm. Selbst wenn das irgendwie eine Writers Room Idee sein sollte, so ein Drehbuch für einen Film zu 7 zu schreiben, dann ist diese Idee völlig nach hinten losgegangen. Das Buch, Anna, die zwar 2 Finger in den Ohren hat, aber hätten wir beide besser geschrieben, und das meine ich tatsächlich ernst. Die ganze Story 30 Jahre nach dem Ende von Teil 1 funktioniert daher null. Da ist nichts mit Selbstironie oder gelungenem 90s-Trash. Stattdessen gibt's nur völlig schlimmen 90er-Jahre-Dance-Pop, der auch überhaupt gar nicht in die Szenen reinpasst. Also Filmmusik und Score auch völlig daneben. Da hätte man viel mitspielen können bei so einem Film. Die DarstellerInnen wirklich bemitleidenswert, weil furchtbar inszeniert in ihren ganz schlimmen Klischee-Rollen. Also jede einzelne Rolle ein totales Klischee. Und final verkackt haben sie den Film dann leider auch noch im Schnitt. Wenn du eben glaubst, bei so 2-Wort-Dialogen, worauf der Film ja ausgelegt ist, nee, wirklich, doch, echt, sag, nee, meinst du, ja. Wenn man dann meint, dass jeder, der was sagt, während er was sagt, auch zu sehen sein muss, dann hast du in einer 30-Sekunden-Szene mit 15 bis 20 Umschnitten ganz schnell ein Publikum im Kino sitzen mit Magenbeschwerden, weil einem wirklich schlecht wird vom Zugucken. Ich höre auf an dieser Stelle, sonst ufert's aus. Es war, stand jetzt wirklich der letzte Til Schweiger-Film, den ich mir jemals angeguckt habe. Ich habe keine Lust mehr, mir weiter damit Lebenszeit zu versauen. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Es tut mir leid.
Ich ziehe jetzt die Finger aus meinen Ohren wieder raus. Freue mich auf heute Abend, wenn ich den Film im Screening sehen werde.
Wird ganz schön werden.
Vielleicht komme ich dann nächste Woche. Vielleicht komme ich auch nicht. Nein, natürlich komme ich nächste Woche. Ich bin ja jetzt aus dem Urlaub wieder.
Ich wollte gerade sagen, hat auch gereicht jetzt. So.
Hat jetzt auch gereicht. Ich bin erholt. Ich habe keine Ahnung, was mich da heute Abend mit Manta Manta 2 erwartet. Ich habe mir gestern extra nochmal den ersten Teil angeguckt. Hm. Meine Vorfreude mag sich vielleicht in Grenzen halten.
So.
Egal, was machen wir nächste Woche? Manta Manta 3?
Nächste Woche zum Glück nicht Manta Manta 3. Es ist ein Film, den es niemals geben wird. Die Prognose wage ich an dieser Stelle. Nee, wir werden, wie angekündigt, Jeremy Letchem zu Gast
haben. Ah, da war
haben,
ja was, stimmt.
Zu Dungeons & Dragons, der Produzent. Der Mann ist sehr erfahren mit ersten Filmen. Der hat unter anderem den ersten Iron Man produziert damals. Er hat den ersten Guardians of the Galaxy produziert. Er hat den ersten Avengers-Film produziert. Also kennt sich im Disney-Universum bestens aus. Hat viel mit Kevin Feige zusammengearbeitet. Und wir freuen uns nächste Woche auf Rachel Portman. Das ist die erste Frau, die jemals einen Oscar bekommen hat für die beste Filmmusik, für den besten Score. Mit der habe ich gezoomt, die begrüßen wir auch nächste Woche.
Und wir reden noch über einen Film von Ben Affleck mit Matt Damon über Turnschuhe, nämlich Air. Und deswegen muss ich nämlich jetzt auch los, weil ich habe jetzt den Date mit dem Kino.
So, Anna zischt ab, ich mache hier den Laden zu. Ihr freut euch mit uns auf nächste Woche, habt für diese Woche genug zu erledigen, was euch Spaß machen sollte. Macht so oder so bitte nichts, wovon ihr krank, schwindelig, müde oder schlecht gelaunt werdet. Und das hängt ganz oft damit zusammen, auf keinen Fall irgendwas zu gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Ich habe schon wieder vergessen, was es auf Französisch heißt, deswegen sage ich aufs Deutsch. Das war kein richtiges Deutsch, egal. Deswegen sage ich es auf Deutsch. Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.